Einmal um den Globus, der Reisetalk.
So, Benni, heute reisen wir gedanklich nach Südostasien. Weißt du, wo es hingeht?
Nein.
Es geht nach Vietnam. Und Vietnam ist ja so ein bisschen bekannt für seine atemberaubende Landschaft, gerade sowas wie die Halongbucht zum Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele pulsierende Städte wie Hanoi. Und die Küche ist da aber auch ganz weltbekannt. Ich meine, auch hier gibt es ja viele Vietnamesen, wo man gerne mal essen geht. Und für Vietnam haben wir heute Nadine Schleich eingeladen. Und gemeinsam mit ihr werden wir sowohl praktische Reisetipps geben, aber auch über ganz viele Dinge sprechen, die man vor Ort unbedingt mal erleben muss oder die man auch mal gesehen haben muss. Und der eine oder andere könnte Nadine vielleicht noch kennen. Die war nämlich für unsere Sri Lanka-Folge schon mal Gast bei uns. Und die ist mittlerweile seit 15 Jahren in der Tourismusbranche und arbeitet im Dertoreisebüro Tuttlingen. Damit wir nicht zu lang warten, Benni, würde ich sagen, starten wir schnell rein. Und damit herzlich willkommen, Nadine.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo, Nadine.
Hi.
Ja, Svenja, du hast schon gesagt, Vietnam ist echt ein atemberaubendes Land. Und tatsächlich hatte ich auch schon vor, nach Vietnam zu reisen, habe es aber noch nie geschafft. Deshalb bin ich echt mega gespannt, Nadine, was du uns gleich zu sagen hast. Aber fangen wir doch mal an. Nadine, wie müssen wir uns Vietnam vorstellen? Was ist das Besondere an Vietnam? Beziehungsweise, ja, wie würdest du Vietnam beschreiben?
Also ich muss sagen, bevor ich nach Vietnam gereist bin, klar, man weiß, wie es aussieht, von Bildern, von Erzählungen, von Freunden, die schon dort waren und so weiter. Aber ich war völlig überrascht, wie es dann in der Wirklichkeit aussieht und vor allem die Landschaft ist sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, jeder, der an Vietnam denkt, denkt wahrscheinlich als erstes, wie ich es vorher schon gesagt habe, an die Halongbucht. Diese Kalksteinfelsen, die da aus dem Meer ragen und die wirklich riesig sind und gefühlt auch unendlich. Vietnam ist aber auch noch so, so viel mehr. Also wir haben zwei wundervolle Großstädte mit Hanoi und Saigon. Das Inland mit den Bergen, mit den Marmorbergen, mit dem Mekong-Delta. Das Sabah-Tal im Norden, das ist einfach so, so vielfältig, das Land. Und das hat mich auch total überrascht, weil ich da ja, ziemlich unbedarft tatsächlich ran bin, weil Vietnam für mich eher eine unerwartete Reise war, da ich eigentlich was ganz anderes auf dem Schirm hatte. Und gerade auch da noch die Gastfreundlichkeit von den Vietnamesen und die Küche, generell die asiatische Kultur, die hat mich in Vietnam total gecatcht.
Okay, wow, du hast gerade in einem Nebensatz gesagt, dass man sich die Landschaft anders vorstellt oder dass du dir die Landschaft anders vorgestellt hast. Wie müssen wir es uns denn vorstellen und auch gerade im Vergleich zu Thailand? Weil ich glaube, viele von uns, inklusive mir, wir kennen Thailand. Ist es wirklich so anders oder kann man es schon irgendwie auch vergleichen?
Ja und nein. Also wer jetzt zum Beispiel in Thailand Krabi kennt, also diesen James-Bond-Felsen oder so, so ja, habe ich mir ungefähr die Halongbucht vorgestellt. Aber das sind ganz andere Dimensionen. Also es ist einfach irgendwie dieser Wow-Effekt, den ich, muss ich sagen, in Thailand nie so richtig hatte, den hatte ich in Vietnam von Tag 1 an. Und es ist landschaftlich einfach irgendwie massiv beeindruckender. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es hat mich emotional viel, viel mehr gecatcht und darauf war ich gar nicht vorbereitet.
Okay, wow. Das ist eigentlich total gut zu hören, weil Thailand ist ja super, super beliebt immer noch. Das heißt, vielleicht ist ja auch mal eine Alternative, nicht Thailand zu besuchen, sondern Vietnam. Wie ja. Ist es denn touristisch? Ist es genauso voll, sag ich mal, weil Thailand ist ja schon touristisch auch sehr bekannt? Oder würdest du sagen, da gibt es auch Unterschiede noch?
Also ich finde schon, dass es Unterschiede gibt. Ich habe vor einigen Jahren Thailand bereist und es war voll. Ist klar, es hat wahnsinnig viele Touristen, nicht nur europäische, sondern da ist wirklich die ganze Welt unterwegs. Es ist egal, ob man jetzt in Bangkok ist oder in Khao Lak oder in Krabi, es ist einfach wahnsinnig voll. Es ist ganz, ganz schwierig, da noch ein Fleckchen zu finden, wo jetzt nicht touristisch ist. Und ich finde, das merkt man vor allem auch bei den Einheimischen, weil die an die Touristen, an die Gäste, sage ich jetzt mal, noch ganz, ganz anders rangehen. Man fühlt sich da netter aufgenommen, ehrlicher aufgenommen. Klar, Thailand ist groß, Vietnam ist groß, aber in Vietnam kann man trotzdem die Sehenswürdigkeiten, die man besichtigt, noch so besichtigen, ohne dass man jetzt immer komplett in Menschenmassen steht. Da muss man nicht nur auf gewisse Uhrzeiten achten, dass man mal alleine ist, sondern man kann wirklich mal wohin gehen und sagen, okay, hier hat es jetzt nur Einheimische, nur Vietnamesen, egal ob es jetzt ein Tempel ist oder wenn man in Hanoi durch die Gassen geht oder so, da steht man dann auch wirklich noch zwischen den Einheimischen und nicht nur zwischen Touristen und das fand ich echt schön.
Ich glaube, Vietnam hat sich auch später entwickelt, was Tourismus angeht und das merkt man jetzt wahrscheinlich noch. Wobei, auch wenn ich so im Instagram-Feed von mir gucke, es sind doch immer mehr Menschen, die auch nach Vietnam reisen. Also ich glaube, das wird tatsächlich auch zu so einer Trenddestination. Aber was würdest du denn sagen, ist die beste Reisezeit, wenn man nach Vietnam reisen möchte?
Also wettertechnisch gesehen, sagt man jetzt mal so pauschal über den Daumen gepeilt zwischen Ende Oktober und Mai. Die Regenzeit ist in unserem Sommer. Man muss halt darauf bedacht sein. Also ich sage jetzt mal, normalerweise bereist man Vietnam als Rundreise, heißt von Nord nach Süd. Der Süden ist sehr, sehr tropisch. Und gerade im Norden, in der Halongbucht und auch im Sapa-Tal und so weiter, kann es in unseren Wintermonaten, heißt eigentlich in der besten Reisezeit, doch mal ein bisschen kühler sein. Also da würde ich halt einfach mal eine lange Stoffhose mitnehmen und mal eine Jeansjacke oder wie auch immer, dass man sich mal was drüber ziehen kann, weil es halt vor allem in den höheren Lagen doch mal ein bisschen kälter sein kann.
Ah, sehr gut. Und wie kommt man jetzt am besten nach Vietnam?
Ja, mit dem Flugzeug auf jeden Fall.
Oh, zum Glück nicht schwimmen.
Nein, es gibt diverse Direktflüge ab Deutschland, heißt die Vietnam Airlines, die fliegt ab Frankfurt und ab München direkt auch mehrmals die Woche. Da wird Saigon und Hanoi angeflogen. Und dadurch, dass das Land so groß ist, braucht man in der Regel, wenn man alles oder einiges sehen möchte, diverse Inlandsflüge oder man benutzt dann den Zug. Aber zum Hinkommen gibt es Direktflüge, heißt gerade für Gäste, die sagen, ich möchte jetzt nicht unbedingt umsteigen, sondern ich möchte gerne sitzen bleiben, haben wir da die Möglichkeit. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, ich würde gerne mal nach 6-7 Stunden mir die Beine vertreten, dann kriegen wir da auch jederzeit Flüge über die Emirate. Also das ist gar kein Problem.
Okay, und du hast gerade gesagt, man bereist Vietnam von Nord nach Süd, oder es ist zumindest eine Empfehlung. Und dann kommen wir doch mal zu den Punkten. Wo startet man im Norden? Was ist so eine ideale Reiseroute? Und wo endet man im Süden?
Also ich persönlich habe im Norden angefangen. Da fangen auch die meisten Rundreisen an. Oder auch, ja, ich sag mal, wenn man jetzt das nicht geführt macht, sondern auch als Backpacker geht oder so, fangen die meisten tatsächlich im Norden an. Heißt, wir würden hier nach Hanoi fliegen. Und da würde ich tatsächlich auch mindestens 3 bis 4 Tage einplanen, um die Stadt kennenzulernen. Es ist ein kompletter Kontrast zu Bangkok oder so oder zu Singapur, wie man jetzt asiatische Großstädte kennt. Das ist die Hauptstadt. Aber sie hat total Charme. Also es ist jetzt nicht nur, dass man diese Hochhausbauten hat oder so, sondern die hat wirklich noch ihren Charme. Und in der Regel fängt man einmal dort an und geht dann in die Halongbucht. Das ist nicht so weit. Da fährt man mit dem Bus oder mit dem Taxi oder mit einem Guide, je nachdem, wie man generell unterwegs ist, fährt dann erstmal in die Halongbucht. Und da würde ich mich dann auch, sage ich mal, auf so einer Junke, das sind die Boote, die in der Halongbucht fahren, mindestens 1-2 Nächte aufhalten. Also ich würde da auf jeden Fall schlafen und dort übernachten, damit man auch das Feeling wirklich mitkriegt.
Hört sich gut an. Wenn du sagst, es gibt entweder Taxi oder einen Tourguide, mit was fährt man denn da am besten und wie teuer sind jetzt beispielsweise auch Taxis?
Taxis sind relativ günstig. Ich kann es tatsächlich nie sagen, wie teuer das jetzt von Hanoi aus ist, weil ich es mit dem Bus gemacht habe. Also wir hatten eine geführte Reise, eine Kleingruppenreise und da war die Fahrt quasi mit dabei. Aber da waren auch ganz, ganz viele Individualreisende unterwegs, die sich quasi vor Ort noch auf eine Junke eingemietet haben oder so. Also das ist, glaube ich, je nach Preis da auch kein Problem, das mal spontan zu machen. Wer aber gerne so ein bisschen vorausplant, der plant ja, sag ich mal, auch den Transfer da mit dazu. Also gerade, wie gesagt, bei geführten Rundreisen ist der ja eh mit dabei.
Mhm. Okay, und so eine Junke, wie kann man sich das denn genau vorstellen? Weil mir sagt das jetzt gar nicht so viel.
Mhm. Das sind Boote aus Holz, also das sind jetzt keine Yachten oder so Mini-Kreuzer oder sowas, sondern das sind wirklich so traditionelle Holzboote, die ein paar Kabinen haben, wo man auch, also wo man eben drin schlafen kann. Heißt, da ist ein Bett drin. Man hat in der Regel auch seine eigene Toilette und seine eigene Dusche. Da hat es aber nicht viele Kabinen. Also das sind je nach Junkengröße, oh, sag ich mal, um die 10 Kabinen. Und dann gibt es halt ein Deck, wo man zusammen isst. Also wo quasi, ich nenne es jetzt mal so ein Gemeinschaftsraum ist für Frühstück, Mittag und Abendessen. Und dann gibt es auch noch ein offenes Deck, weil man kann da zum Beispiel ganz oft auch früh morgens um 5, um 6 oder so bieten viele so einen Sonnenaufgangs-Yoga an und das mit dieser Kulisse cool. Ist halt Wahnsinn geil. Also das ist total schön.
Oh cool, ich finde so Yoga gerade im Sonnenaufgang und dann auch im Urlaub immer total schön. Ich weiß nicht, das hat immer so ein, weiß nicht, das ist so ein schöner Start in den Tag dann. Also wäre auf jeden Fall auch was für mich. Was würdest du denn sagen, wenn man das jetzt hinter sich hat? Also einmal Stadt und dann die Halongbucht. Wie geht's weiter oder was würdest du danach empfehlen zu machen?
Das kommt ein bisschen drauf an, ob man, also wie viel Zeit man hat und ob man vielleicht auch schon mal in Vietnam war oder noch nicht. Also für Kenner würde ich sagen, gehen wir dann weiter ins Sapa-Tal. Das ist dann noch ein bisschen nördlicher und weiter im Inland gelegen. Total ursprünglich. Es ist unfassbar grün. Es sind tolle Reisterrassen, wo auch die ethnischen Völker leben. Also wo jetzt, klar, es ist mittlerweile hat's da Tourismus, aber es ist jetzt auch einfach noch nicht überlaufen, wo man mal wirklich sieht, wie die Vietnamesen im Inland, vor allem die Bauern und so auch leben. Man merkt da die Nähe auch zu China, ne? Weil wir sind halt da, sage ich mal, an der Grenze zu China. Wenn man jetzt noch nie in Vietnam war, dann würde ich dann tatsächlich eher in den Süden weitergehen, beziehungsweise zur Mitte. Ne? Das Land ist sehr, sehr groß. Heißt, wir bräuchten von Hanoi dann erstmal einen Inlandsflug nach Da Nang. Das ist dann ungefähr so die Mitte gelegen. Und da hat es dann zwei ganz, ganz tolle Orte. Das ist einmal Hue und einmal Hoi An. Die darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Okay, bevor ich jetzt auf die beiden Orte gleich nochmal weiter eingehe und danach nochmal frage, es hängt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man in Vietnam einfach hat, ob man dann das Saapatal noch macht oder ob man es nicht macht, ne? Mal abgesehen davon, ob man jetzt das erste Mal da in Vietnam ist oder nicht. Was würdest du denn sagen, wie viel Zeit braucht man und wie viel Zeit mehr sollte man noch einplanen, wenn man das Saapatal beispielsweise noch zusätzlich mitnehmen möchte?
Also ich sag jetzt mal, für eine Rundreise von Nord nach Süd werden auch schon 7 Tage angeboten, finde ich persönlich viel zu wenig, weil dann hat man keine Zeit, mal wirklich sich auch das in Ruhe anzugucken und auch, sag ich mal, zu fühlen, den Vibe, den man in den Städten hat und wie auch immer. Also ich würde eine Rundreise von Nord nach Süd mit mindestens 10 Tagen ansetzen, wenn man genug Zeit hat, eher 14. Und auch für das Saapatal, also rein die Rundreise, würde ich mindestens 14 Tage ansetzen, ohne Badeaufenthalt gerechnet.
Okay, dann hat man da schon mal eine gute Vorstellung.
Und dann geht's weiter nach Hue und Hoi An, hast du gesagt. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also Hue ist eine ganz, ganz alte Kaiserstadt, weil Vietnam war ja auch mal ein Kaiserreich. Und es ist einfach hier, hat man, sage ich mal, so ein bisschen die alte vietnamesische Kultur, die alte vietnamesische Geschichte. Da hat es einen ganz, ganz tollen alten Kaisertempel, den man besichtigen kann, wo man dann auch mal wirklich so diese asiatische Kultur spürt, weil es da diverse Tempel hat und auch alles mit den Schriftzeichen verziert ist und so weiter. Also da merkt man einfach mal, dass in diesem Land auch ganz viel Kultur steckt und nicht nur Natur.
Das heißt, für Kulturliebhaber gerne dann dorthin.
Auf jeden Fall. Also auf einer Rundreise an sich ist das, sage ich mal, meistens mit dabei. Ich finde grundsätzlich, dass es weniger Tempel in Vietnam hat als in Thailand, weil da wird man ja so oft erschlagen, dass man wirklich von einem Tempel zum anderen hoppt. Das hat man jetzt so ein bisschen in Hanoi. Und dann hatte ich aber irgendwie ganz, ganz lang keine Tempel mehr. Und deswegen fand ich diesen Palast mal echt interessant. Es ist kein Tempel an sich, aber es hat auch welche drin. Und da kriegt man dann einfach mal auch wirklich wieder dieses Asien-Feeling, dass man zwischen der Natur nicht immer hat das.
Okay, das heißt, wir sind jetzt in der Mitte angelangt, müssen ja aber noch nach Süden kommen. Wie geht's denn weiter?
Genau, also was man auf keinen Fall, sag ich mal, in der Mitte verpassen darf, ist Hoi An. Ist ein ganz, ganz charmantes Städtchen. Man hat da so ein bisschen diesen chinesischen Flair. Das ist am Parfümfluss gelegen. Und was viele nicht wissen, man kann sich dort zum Beispiel, wenn man 2 oder 3 Tage oder Nächte dort ist, kann man sich Kleider schneidern lassen. Also da hat es wirklich einen Schneider neben dem anderen. Man geht dahin, lässt sich ausmessen, sagt das und das hätte ich gerne. Und dann kriegt man da am nächsten Tag seinen Maßanzug, so wie man ihn gerne hätte. Natürlich viel, viel günstiger wie hier in Deutschland. Es hat ganz tolle Märkte und die ganze Stadt ist vor allem abends mit Lampions geschmückt. Also man hat da, die ganze Stadt leuchtet, der Fluss leuchtet. Man kann überall so kleine Kerzen kaufen auf Bötchen, die man dann auf den Fluss geben kann, aus Blumen und so weiter. Und die ganze Stadt leuchtet abends. Also da ist wirklich abends noch ein ganz anderer Vibe wie tagsüber. Und ich fand es tagsüber schon sehr, sehr schön. Also es nennt sich auch Schneiderstadt. Und aber auch generell so zum Essen, also für Foodies und so, ist man da total richtig.
Ich stelle es mir gerade richtig romantisch vor irgendwie. Vor allen Dingen kennt man, glaube ich, genau diese Situation aus verschiedenen Videos, auch von Instagram oder so. Und jetzt hat man quasi die Stadt dazu, wo man es dann auch sehen kann.
Ja.
Wir haben ja jetzt auch schon ganz viel geredet über Transport. Wir sind ein bisschen auf die Reise gegangen in Vietnam. Wie sind denn so die Preise in Vietnam? Ist es vergleichbar mit Thailand oder würdest du sagen, es ist ein bisschen günstiger, ein bisschen teurer, wenn man jetzt einfach mal so um das Thema Lebensunterhaltungskosten, also Essen gehen und so weiter, wenn man sich darauf mal fokussiert?
Also klar, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man essen geht. Man kriegt da auch, sag ich mal, teurere Restaurants, aber die sind natürlich jetzt nicht mit unseren Restaurants in Deutschland preislich vergleichbar. Also es ist grundsätzlich enorm günstig, da zu essen. Egal, ob man jetzt in der Garküche essen geht oder sich auf dem Markt was holt oder auch mal in ein Restaurant sitzt, wo man sagt, okay, man hat mal, blöd gesagt, einen richtigen Tisch und nicht nur diese typisch vietnamesischen Plastikhocker, die man überall zuhauf sieht an der Straße, wenn man dort isst. Also es ist preislich sehr günstig. Also ich sag jetzt mal, für ein Mittagessen oder für ein Abendessen 2-3 Euro.
Okay, Wahnsinn. Ja. Dann ist es sogar noch deutlich günstiger als in Thailand.
Okay.
Wie ist es denn? Wo kann man denn am besten essen? Also es gibt ja Märkte, du hast gerade schon die Garküche erwähnt, Restaurants. Was würdest du da empfehlen? Und was sind vielleicht auch für dich so kulinarische Besonderheiten gewesen?
Ich würde alles ausprobieren. Also wenn man unterwegs ist und man denkt dann, oh, da sieht's nett aus. Oder ja, ich meine, es ist auch oft so, wie man es von Asien kennt. Man denkt oft, oh, okay, kann ich da was essen? Das sieht jetzt hinten nicht ganz so aufgeräumt aus. Da schmeckt es in der Regel am besten. Also ich habe mich überall durchprobiert, an sämtlichen Straßenständen, auf Märkten, wo auch wirklich noch andere Touristen hinter mir standen und gesagt haben, boah, okay, da würde ich jetzt nicht essen. Das war das beste Essen, das ich je hatte auf der ganzen Reise. Auch die normalen Restaurants, da kann man, sage ich mal, auf blöd gesagt ein bisschen auf TripAdvisor gucken, wenn man in ein normales Restaurant möchte, gerade in den größeren Städten, wie es bewertet ist oder so. Aber sonst die Garküchen würde ich wirklich rauf und runter probieren. Klar, da kommt wieder das Klassische, dass man jetzt, wenn man sich was zu trinken bestellt hat, keine Eiswürfel reinnimmt und so. Aber ansonsten einfach essen. Es ist wahnsinnig gute Küche. Es ist nicht so scharf wie in Thailand. Also man bekommt jetzt nicht so diese enorme Schärfe, die man oft aus Thailand kennt. Es ist eine sehr, sehr frische Küche. Was ich auf jeden Fall probieren würde oder was man muss, ist diese Pho-Suppe. Ist im Prinzip wie eine Nudelsuppe. Gibt's mit Fisch, mit Fleisch, mit Garnelen, mit Tofu oder ganz auch ohne. Die sind wirklich wahnsinnig gut. Dann gibt es die Sommerrollen, also das sind keine Frühlingsrollen, die gebacken sind, sondern das sind Reispapierrollen, die so, sag ich mal, mehr oder weniger roh sind. Da ist Gemüse drin, da ist Fleisch drin und
die sind super lecker.
Die sind mega.
Mega lecker.
Ja, und ansonsten gibt es ja auch diverse Reis- und Nudelgerichte, aber es ist alles einfach wirklich auch weniger scharf. Es gibt viel Ente, im Süden hat man wahnsinnig viel Fisch, viele Meeresfrüchte. Was ich zum Beispiel auch hatte, waren Austern. Ich wusste gar nicht, dass Vietnam so bekannt für Austern ist. Ich hatte überbackene Barbecue-Austern.
Wusste ich auch nicht.
War extrem
Barbecue-Austern,
ja.
Wow.
War sehr, sehr
ich
spannend.
Hätte die Kombi auch nie gedacht. Okay.
Ja, ich probiere immer alles, wenn ich irgendwo bin. Es muss tot sein, es darf sich nicht mehr bewegen, aber sonst probiere ich alles. Yeah. Ja, einfach wahnsinnig tolle Küche. Also darf man auf keinen Fall verpassen.
Okay, verstehe. Ich höre jetzt aber zumindest raus, dass man doch schon auch überall essen kann. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ist gar kein Problem, überall was zu probieren, überall zu essen. Ich würde einfach auch ein bisschen gucken, wo essen die Einheimischen, ne? Wo sieht man die Vietnamesen selber in den Garküchen sitzen und bestellen und so weiter. Das ist wirklich gar kein Problem, überall zu essen.
Okay, das ist gut zu wissen. Nehme ich mal so mit.
Okay, dann gehen wir weiter entlang unserer Route.
Ja.
Was ist der nächste Stopp auf dem Weg in den Süden?
Ja, also da müssen wir, oder wir können, aber wir sollten fliegen, weil die Wege sind sehr, sehr weit. Heißt, wir fliegen im Prinzip von Da Nang dann runter nach Ho Chi Minh. Kennen einige auch noch unter Saigon. In Vietnam selber wird beides verwendet. Die meisten, vor allem die älteren Vietnamesen, sagen Saigon. Für Kunden ist es manchmal ein bisschen verwirrend, wenn wir so zwischen Saigon und Ho Chi Minh switchen. Aber es ist tatsächlich ein und dieselbe Stadt. Und ein kompletter Kontrast zu Hanoi. Also es ist eine ganz, ganz moderne Großstadt mit vielen Hochhäusern, mit viel Business. Aber da hat man zum Beispiel dann als Kontrast wieder diesen Kolonialscham, weil das ja mal von Frankreich besetzt war. Heißt, man hat da zum Beispiel eine Notre Dame, also eine Kathedrale. Man hat ein altes Postamt und so, wo man da auch wirklich wieder die Geschichte sieht. Und es ist eine ganz, ganz interessante Stadt, aber mit einem ganz anderen Vibe. Also der Verkehr dort ist next level. Also Autofahren, Motorradfahren, Mobilfahren würde ich da in meinem ganzen Leben nicht. Ich bin da wirklich teilweise mit geschlossenen Augen über die Straße und habe gehofft, dass mich einfach niemand umfährt. Passiert nicht.
Oh je.
Aber als Touri ist man das einfach nicht gewohnt. Die Vietnamesen laufen da durch, als wäre alles in Ordnung. Aber man guckt sich erstmal diese Massen an Mopeds an und denkt sich, wow, wie im Leben komme ich auf die andere Seite? Aber es funktioniert ohne Probleme.
Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, das sind auch diese Bilder, die man dann doch öfter sieht bei Instagram oder generell in Social Media. Dieser extreme Verkehr.
Der ist Wahnsinn,
ich glaube auch.
Okay, jetzt sind wir quasi in Ho Chi Minh Stadt. Was sollen wir uns angucken, beziehungsweise was waren deine Highlights?
Ja, also was man, wenn man in der Umgebung von Saigon oder von Ho Chi Minh ist, auf jeden Fall sich anschauen sollte, sind die Chu-Chi-Tunnels aus dem Vietnamkrieg. Der ist ja auch einfach noch nicht so lange her, heißt 60er, 70er, ist für uns ein bisschen greifbarer, was damals passiert ist, einfach weil da auch noch Zeitzeugen da sind. Und diese Tunnel, die wurden im Vietnamkrieg gebaut, die sind mehrere hundert Kilometer lang und die kann man auch besichtigen. Also man kann da reingehen und kann sich im Prinzip anschauen, was damals passiert ist zwischen Nordvietnam und Südvietnam und den Amerikanern. Und die Geschichte ist einfach auch wahnsinnig faszinierend. Es sind auch ganz, ganz viele Vietnamesen auch vor Ort wo einem da ein bisschen was zu erzählen, die noch Verwandte haben, die selber vielleicht dort sogar gekämpft haben und so. Und das ist einfach geschichtlich extrem interessant. Man kann zum Beispiel auch, wenn man in Ho Chi Minh ist, da gibt es einige Cafés und so weiter, die unterirdisch Bunker haben, so wie man es von uns früher kennt, die mit diesen Tunneln verbunden sind. Also die gehen teilweise 200-300 Kilometer weit ins Inland und die kann man auch noch besichtigen.
Wahnsinn, echt Wahnsinn.
Genau, ansonsten würde ich vom Süden aus, von Ho Chi Minh aus, auf jeden Fall Ausflug ins Mekong-Delta machen. Ist ja einer der größten Flüsse Asiens und da erlebt man nochmal eine ganz andere vietnamesische Kultur, so auf und am Wasser. Es ist naturtechnisch total schön, es ist alles grün mit Palmen und man hat diese Longtail-Boote und kann sich da dann auch über den Fluss schippern lassen. So, es ist nochmal ganz, ganz anders und obwohl es so nah an der Großstadt ist, merkt man das gar nicht.
Okay, also wir haben ja jetzt die klassische Rundreise von Nord nach Süd gemacht. Ich habe aber noch mal eine Frage. Und zwar, oder besser gesagt zwei Fragen. Frage Nummer eins, wo kann ich baden? Gibt ja bestimmt auch viele Menschen, die im Anschluss noch mal sagen, sie wollen irgendwie ein bisschen baden.
Oh ja.
Und Frage Nummer zwei, jetzt liegt ja Vietnam auch nah an anderen Ländern wie Kambodscha, Laos, Thailand. Mit welchen Ländern kann man Vietnam gut kombinieren?
Okay, dann fange ich erstmal mit deiner ersten Frage an. Also gehen wir mal davon aus, unsere Rundreise endet in Ho Chi Minh und man möchte jetzt nicht zwingend nochmal einen Inlandsflug einschieben. Dann würde ich empfehlen, dass man Richtung Mui Ne oder Pantit baden geht. Das sind ungefähr zwei bis drei Stunden Transfer. Nochmal ein Stückchen weiter Richtung, also nördlich gesehen von Saigon dann. Und da hat man wirklich tolle Strände, wunderschöne Unterkünfte in diesem typisch asiatischen Stil gehalten. Also keine so Bunker oder Hochhäuser oder so, sondern wirklich ganz, ganz tolle typische Unterkünfte im 3- bis 5-Sterne-Bereich mit schönen Pools. Und der Strand ist da wirklich schön. Also man hat da einen weißen Sandstrand und man hat halt in der Umgebung auch diverse Restaurants, wo man abends essen gehen kann. Also mehr als Frühstück würde ich da auch auf keinen Fall buchen, damit man die Küche nicht verpasst.
Also ich kann es mir bildlich vorstellen und ich habe total Lust darauf, tatsächlich Vietnam zu bereisen und dann aber auch noch mal im Anschluss zu baden, weil es klingt wirklich traumhaft und es klingt vor allem auch so ein bisschen, wie man es auch von Thailand kennt.
Ja.
Jein. Es ist nicht ganz so überraschend, muss ich sagen.
Also okay.
Ich persönlich war jetzt nicht dort baden. Ich habe mir noch mal einen Flug gegönnt. Und bin dann nach Phu Quoc geflogen. Das ist eine kleine Insel an der Südspitze von Vietnam. Da fliegen mehrmals täglich Flugzeuge, sind auch keine Propellermaschinen oder so, sind ganz normale Flugzeuge von Vietnam Airlines, die halt ein bisschen kleiner sind wie die ganz großen, aber sind keine Propellerflugzeuge oder so, wo manche vor Angst haben. Und die haben einen eigenen Flughafen und die Insel ist wunderschön. Also komplett Palmen übersät. Es gibt noch einen Nationalpark, es ist sehr, sehr grün. Und man hat da wunderschöne Strände. Also ich habe jetzt schon von Kunden gehört, das ist ein bisschen so wie Koh Samui vor 40 Jahren. Heißt, man hat Hotels, man hat teilweise auch mittlerweile größere Hotels, aber man findet auch noch kleine Boutiquehäuser. Und die Transfers zum Flughafen sind da relativ kurz und man hat wirklich Traumstrände.
Ich mag nicht mit dir sprechen, weil du machst immer so viel Lust auf Urlaub.
Ja,
klar. Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, denke ich mir, warum bin ich hier?
Ja, du hast noch mindestens 4-5 Monate Zeit, Vietnam zu bereisen, wenn du in der richtigen Reisezeit sein möchtest.
Perfekt. Dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Frage.
Zu deiner zweiten Frage. Es gibt viele Kunden, wenn sie ein bisschen mehr Zeit haben, also ich sage jetzt mal, wenn wir vielleicht schon eher 3 Wochen einplanen würden, die das Ganze noch mit Kambodscha kombinieren. Heißt, wir hätten dann hier einen Flug von Ho Chi Minh nach Phnom Penh und hat dann die Möglichkeit, sich hier noch Angkor Wat und den Tonle Sap See und so weiter anzuschauen, wo man halt wirklich nochmal kulturell und ja auch landschaftlich wo ganz, ganz anders landet. Kambodscha ist zwar auch sehr grün, aber man hat da halt diese ganzen alten Tempel, die man jetzt zum Beispiel auch aus dem Norden von Thailand kennt, aber nicht so imposant. Also Angkor Wat ist da wirklich ja eine Stadt für sich, wo man schon alleine 3-4 Tage verbringen könnte. Man kann da zum Beispiel auch eine Ballonfahrt machen drüber und so, wenn man sich das nochmal von oben anschauen möchte.
Habe ich schon gesehen.
Und aber Vietnam ist, muss ich sagen, im Vergleich zu Kambodscha schon nochmal anders. Kambodscha ist sehr, sehr arm, das merkt man auch. Am Essen vor allem, also da kriegt man zum Beispiel auch Spinnen am Stiel oder so, weil die das da halt essen.
Ui.
Es ist nochmal anders. Also ich würde es, wenn in Kombination machen, wenn jemand Zeit hat, würde ich sagen, nimm die Kombi mit. Ja, so 18 bis 20 Tage mit Vietnam würde ich dann einplanen.
Ja, ich glaube, ihr hört schon raus, dass die Nadine ganz schön Ahnung hat von dem, was sie tut. Deswegen vielleicht an dieser Stelle ganz passend. Falls ihr Fragen habt, egal ob zu Vietnam, zu einer Kombinationsreise, zu einer Rundreise generell, dann schaut doch gerne mal in die Episodenbeschreibung. Da haben wir einen Link, der euch direkt zu Nadine führt und die hilft euch dann gerne bei allem, sei es Buchung oder generelle Tipps.
Und ergänzend dazu findet ihr natürlich auch Impressionen dieser Reise auf unserem Instagram-Account @dertour_reisebüro.
Genau. Und dann hätte ich jetzt noch eine Frage an dich, Nadine. Und zwar würde ich gerne wissen, was war denn dein absolutes Mega-Highlight von Vietnam? Und hast du davon schon berichtet oder ist das vielleicht noch was Neues, was du jetzt noch nicht so erwähnt hast?
Mein absolutes Mega-Highlight habe ich tatsächlich noch nicht von berichtet. Werde ich auch nie vergessen, empfehle ich jedem Kunden. Gibt es in Hanoi, ich würde es aber in Ho Chi Minh machen, ist eine Moped-Tour abends. Also diese Moped-Tour ist geführt, heißt, man sitzt bei einem Fahrer hinten drauf und das ist eine Food-Tour. Der fährt einen dann einmal im Prinzip geführt durch komplett Ho Chi Minh durch, von einem Markt zum Kaffee, zum Nudelsuppen-Store, wie auch immer. Also das sind wirklich dann Orte, wo man selber als Touri gar nicht hinkommen würde, weil man auch gar nicht weiß, wo die sind. Und die geht ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Da sind 5, 6, 7 Stationen drin, wo man sich, sage ich mal, durchprobiert. Und so eine Foodtour abends mit dem Moped, das war wirklich Knaller. Das war super, super, super cool.
Oh, kann ich mir vorstellen.
Das ist schön. Wie teuer ist denn so eine Foodtour ungefähr?
Also ich kann es noch ziemlich genau sagen, die hat 28 Euro gekostet.
Ja, kann man mal machen für gutes Essen, würde ich sagen.
Aber hallo. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Vietnam gelernt. Ich finde es wirklich super spannend. Aber hast du für uns noch ein, zwei Tipps, ein, zwei Geheimtipps oder ein, zwei Empfehlungen oder ein, zwei Dinge, auf die wir achten sollten, wenn wir nach Vietnam reisen wollen?
Vietnam ist eigentlich total easy zum Bereisen. Ich glaube, die meisten haben das einfach gar nicht auf dem Schirm, weil sie erstmal bei Asien an Thailand denken. Ich würde einfach den Leuten oder auch meinen Kunden immer mitgeben, einfach offen an die Sache rangehen. Nicht immer gleich an Thailand oder so denken, sondern einfach mal sagen, ich probiere das vielleicht auch mal als erstes aus, bevor ich was anderes mache. Und einfach mit offenem Herzen reisen, alles probieren und einfach Spaß haben. Also egal auf welcher Reise, egal ob wir nach Vietnam oder sonst wohin gehen, einfach offen für die Kultur sein, für die Menschen offen sein, für das Essen offen sein. Und dann hat man auf jeden Fall immer einen tollen Urlaub, weil das Land ist total easy zu bereisen. Man braucht sich über nichts Gedanken zu machen. Es ist total sicher, egal ob man alleine reist oder in einer Gruppe reist oder so. Man kann sich da total sicher fühlen. Also einfach mit offenem Herzen reisen.
Das finde ich, hast du richtig schön gesagt. Mit offenem Herzen reisen, das fasst so vieles so gut zusammen.
Ja, definitiv.
Ich glaube, den Spruch werde ich mir auch mal mitnehmen. Und apropos schön, was ja auch immer noch schön ist, sind so richtig schöne, außergewöhnliche, vielleicht auch skurrile oder lustige Reiseerlebnisse, die man so macht. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie. Du kennst sie aus der ersten Sri Lanka-Folge mit dir schon. Deswegen an dich. Was ist dein schönstes oder außergewöhnlichstes Reiseerlebnis? Hast du bereits ein neues gesammelt?
Ja, also es ist jetzt auch kein neues irgendwie aus dem letzten Reisejahr von mir oder so. Aber dadurch, dass ich jetzt auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen habe und ein bisschen was gemacht habe, also was ich auch wirklich nie vergessen werde, was wahnsinnig toll ist, was ich auch jedem Kunden, wenn er sich traut, mitgeben würde, ist, wenn er mal in Südafrika ist, in Kapstadt, einfach mal vom Lion's Head einen Paragliding-Flug zu machen. Man sieht da die komplette Stadt, man sieht den Tafelberg, wenn er gerade nicht in seiner Wolkendecke hängt. Man sieht die komplette Camps Bay und ich habe das verschenkt und habe dabei nie dran gedacht, dass ich ja mit muss und Höhenangst habe.
Oh, sehr gut.
Schlecht.
Und dann so, wo wir hochgefahren sind, dachte ich, naja, Mist, du musst da ja jetzt mit runter. Und ich wollte danach gleich nochmal, das ist der Wahnsinn, es ist so, so schön. Also Paragliding-Flug in Kapstadt, wer mal dort ist, auf jeden Fall mitnehmen, ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Und man hat einen enorm tollen Ausblick auf die ganze Stadt.
Wahnsinn.
Ja, mega. Ich finde so Erlebnisse, wo du am Anfang denkst, oje, oje, und dann sobald du die erlebt hast, aber denkst, nee, muss ich sofort nochmal machen, fand ich richtig toll. Das sind immer die Besten.
Das sind absolut die Besten.
Das stimmt, ja.
Nadine, es war mir wieder ein Fest, mit dir zu reden. Ich finde, du nimmst die Leute so schön mit und man kriegt so absolut tolle bildliche Vorstellungen und ich empfehle wirklich jedem, wenn er nach Vietnam reisen möchte, sich bei dir zu melden.
Ja.
Weil ich glaube, du hast noch super viele Insider-Tipps und auch noch super viele Ideen, wie man so eine Vietnam-Reise perfekt machen kann. Und deshalb, ja, Empfehlung, Nadine kontaktieren. Kontaktdaten findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Danke, Nadine.
Ciao, ciao.
Danke. Ciao.